News aus dem Sozialausschuss vom Donnerstag, 26. Februar 26. Es war die letzte Sitzung, die der Sozialkultur wie erste Bürgermeister Ulrich von Kirchbach vor Ablauf seiner Amtszeit leitete. Gleich zu Beginn publizierte er einen überraschenden Beschluss einer Klausur von Rat und Verwaltung.
Wir in der Klausursitzung verabredet haben, zusammen mit dem Gemeinderat, das heißt, die Sachkundigen sitzen künftig im Plenum bei den Stadträten und die Sachverständigen bei der Verwaltung. Wir haben jetzt auch Namensschilder alles vorbereitet. Ich habe schon gesehen, die Namensschilder wurden schon alle fleißig von den Sachkundigen, Sachverständigen aufgenommen und hingestellt, also alles neu. Und dann ab der nächsten Sitzung am 16.04., die ich da nicht mehr leiten werde, sondern mein Nachfolger Roland Meder, startet der Sozialausschuss künftig wie alle anderen beratenden Ausschüsse um 17 Uhr. Ja, man will also erreichen, dass die Sitzungen künftig maximal noch 2 Stunden gehen und deshalb 17 Uhr, also es sollte nicht bis 20 Uhr verlängert werden, sondern möglichst komprimiert dann um 19 Uhr auch zu Ende gebracht werden.
Also die wahren Sachverständigen auf die Verwaltungsbank. Im Sozialausschuss sind das ja meist Träger der sozialen Arbeit wie Arbeiterwohlfahrt oder Diakonie und Caritas, also auch von öffentlichen Geldern abhängig. Nun ja, inhaltlich ging es viel um Berichte in 3 Tops. Die Gesundheitskonferenz Freiburg zusammen mit dem Breisgau Hochschwarzwald, der Gemeindepsychiatrische Verbund, auch mit dem Landkreis, und ehrenamtliche Patientenfürsprecher bzw. die IBB-Stelle des Landkreises. Alle Tops beruhten auf Vorträgen der Beschäftigten des Amtes für Soziales, mit Ausnahme das Gesundheitsamt, der vom Landkreis mit für Stadt Freiburg betrieben wird. Breit kam dabei der Gemeindepsychiatrische Verbund zu Wort. Dabei ist die wesentliche Neuerung als Meilenstein bezeichnet, die präventive Krisenintervention.
Damit können wir auch mit Stolz sagen, hier in Freiburg haben wir es jetzt nach 10 Jahren Entwicklung in dieser AG Psychosozialer Krisendienst geschafft, den Regio-Krisendienst auf den Weg zu bringen. Da hat sich aus 3 langjährigen bestehenden Mitgliedern hat sich eine GmbH gegründet, die nun mit einer telefonischen Erreichbarkeit zu Randzeiten, Freitag bis Sonntag und an Feiertagen von 18 bis 22 Uhr eine telefonische Erreichbarkeit geschaffen haben, um krisenintervenierend tätig zu sein. Das Ganze ist uns gelungen eben auch, indem dass wir hier eine kommunale Verantwortungsgemeinschaft haben. Es gibt eine Finanzierung von Aktion Mensch für 5 Jahre und auch die Stadt gibt hier Zuschüsse und der Landkreis. Aber auch Leistungserbringer haben sich hier eingebracht mit Anteilen und Stiftungen. Eine dauerhafte Landesfinanzierung von Seiten des Landes Baden-Württemberg ist leider noch nicht zutage gekommen, mehrfach schon diskutiert worden, ist noch ausstehend und hoffen wir natürlich, dass das eines Tages auch in Baden-Württemberg umgesetzt wird. Mit dem Krisendienst eben können niedrigschwellige Hilfen geschaffen werden in psychosozialen Krisen. Das entlastet das ganze Hilfesystem von den Notaufnahmen, Kliniken zur Polizei, vermeidet dadurch eben Zwangssituationen oder stationäre Aufnahmen, weil präventiv dem Ganzen begegnet werden kann. Und ihm das Ganze auch greifbar zu machen, wie wir auch damit die Lücke schließen konnten, habe ich Ihnen die ersten Zahlen hier mitgebracht. Im April 2025 ist der Krisendienst eben an den Start gegangen mit der telefonischen Erreichbarkeit. Bis dahin bis Januar diesen Jahres konnten 670 Anrufe verzeichnet werden mit 6 bis 7 Anrufen pro Schicht, also in dieser Zeit von 18 bis 22 Uhr. Und ein Anruf dauerte im Durchschnitt dann schon so 30 bis 45 Minuten, bis quasi beide Seiten, das heißt die ehrenamtliche Person, die am Telefon diesen Anruf entgegengenommen hat und die Person, die dort angerufen hat, bis man wieder, sage ich mal, guter Dinge auseinandergeht.
Neben der fehlenden Landesfinanzierung bleiben als Dauerbrenner auch der fehlende Wohnraum für besonders vulnerable Menschen, fehlende Therapieplätze trotz eines hohen Fachärztebesitzes und die Übergänge Jugend-Erwachsenensein oder im Alter, wie auch von der Klinik ins Ambulante und umgekehrt. Aus dem Kreis der Rätinnen und sachkundigen Bürgerinnen wurde dann es unter Aktuelles nochmal etwas heißer gegessen. Die Frage zu den Auswirkungen der Rolle rückwärts des Bundes beim Bürgergeld zurück in die Grundsicherung und deren Verweigerung für Kriegsflüchtlinge vertröstete allerdings die Verwaltung zunächst einmal.
Wie uns sicherlich allen bewusst ist, wird das Bürgergeld, das noch so heißende, reformiert. Die Gesetzesänderung befindet sich gerade noch im Beratungslauf und uns erreichen einfach schon jetzt sehr, sehr viele Anfragen, was mit der ein oder anderen geplanten Änderung passieren wird, konkret im Jobcenter. Und wir würden deswegen anbieten, beziehungsweise der Herr Wilde bietet über mich an, am 16.04. im nächsten Sozialausschuss mal einen mündlichen Bericht dazu zu geben. Und wir würden zusätzlich anbieten, falls Sie Fragen haben, auf und Sie wünschen, dass der Herr Wilde darauf eingeht, dann schicken Sie mir die gerne im Vorfeld. Dann können wir die einbauen.
Gut, genau. Das werden wir aufbereiten. Und wie gesagt, auch im Sinne einer guten Beteiligung. Wenn Sie Fragen haben, dann können die nämlich auch beantwortet werden, können Sie die an die Frau Pult schicken und dann gibt es sie an der Herr Wilde weiter. Und dann können wir dann schon mal die erste Einschätzung oder was sich da jetzt ändert, können wir dann aus...
Ein Fragenkatalog, der eine Stadt für alle Fraktionen, liegt uns zumindest schon vor. Neben den Mitteln für den Umbau zumindest eines Carsharing-Autos thematisierte die Vertreterin des Seniorenrates auch die Möglichkeit der freien Taxifahrt für Mobilitätseingeschränkte.
Abholung von irgendeinem Taxiunternehmen mit einem solchen Auto, mit einem behindertengerechten Auto. Und da ist ja die Frage, geht das dann in Konkurrenz oder ergänzt sich's oder ja? Ja,
also Frage ist angekommen, Frau Hahn kann dazu was sagen.
Ja, es handelt sich dabei um die Taxigutscheine, die Sie ansprechen, die Menschen mit Mobilitätseinschränkungen und die Anspruch auf Eingliederungshilfe haben bekommen. Das Angebot gibt es nach wie vor. Ich muss gestehen, über die tatsächliche Inanspruchnahme kann ich jetzt aus dem Stand keine Auskünfte geben. Aber ich kann nur sagen, das Angebot gibt es weiter. Eine bestimmte Anzahl an Taxifreifahrten pro Jahr, eben, aber für mobilitätseingeschränkte Menschen aus der Eingliederungshilfe. Also das betrifft nicht sozusagen alle Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, sondern Menschen mit Anspruch auf Eingliederungshilfe.
Für also den ich würde vorschlagen, das können wir bei der nächsten Sitzung vom Sozialausschuss nachreichen und der Bekanntgabe aktuell ist.
Das reichen wir nach.
Das war aber damals zum Teil, in dem Fall, eine Dame, die im Pflegeheim lebte. Also das ist mir auch nochmal wichtig. Es geht ja, das andere weiß ich, die haben so und so viel um Teilnahme am aktuellen Leben, aber das war eine Dame, die war nicht in der Eingliederungshilfe, sondern lebte im Pflegeheim.
Ich glaube, das müssen wir nachreichen.
Last not least, das Schicksal einer fünfköpfigen Familie in Kappel und die BZ-mediale Stellungnahme der Stadt, die Stadtrat Saleh angesprochen hat.
Ich hätte eine kurze Rückfrage zu einem Artikel in der Badischen Zeitung vom Montag, in dem es um eine fünfköpfige Familie in Kappel ging, die auf 38 Quadratmeter wohnt und der theoretisch eine 80 Quadratmeter Wohnung angeboten wurde, also diese nicht beziehen darf und das Rathaus sich dazu geäußert hat aus nicht ganz, also jetzt aus der Presse heraus nicht ganz nachvollziehbaren Gründen. Also ich kann mir sachliche Gründe vorstellen, warum man gesagt hat, die Wohnung ist nichts für diese Familie, aber so wie das Rathaus das darstellt in diesem Artikel, ist es vielleicht auch ein Stück weit problematisch, wenn quasi unterstellt wird, man könne nicht richtig lüften oder die Familie könne nicht richtig lüften. Ich kann den Fall noch weiter ausführen, aber wenn er gerade nicht bekannt ist tatsächlich.
Ja, ja, klar, es läuft ja nicht bei uns, es läuft beim Immobilienmanagement der Fall. Es ist natürlich insofern, es gibt natürlich auch eine Warteliste und bei der Vergabe der Wohnung ist es ja nicht so, dass das automatisch dann jetzt an jemanden vergeben wird, eine Familie, die schon in Kappel wohnt. Also ich kenne die Problematik, dass natürlich diejenigen, die jetzt Wohnungen anbieten, natürlich nicht unbedingt eine Überbelegung wollen. Also bei Privaten ist das manchmal der Fall, aber sagen wir jetzt bei der Stadtbau oder bei anderen Wohnungen sollte das jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt sein, zumal ja auch das eine Verbesserung ist, wenn jetzt jemand in einer 35 Quadratmeter Wohnung lebt und jetzt in eine 50 Quadratmeter Wohnung kommt, ist das natürlich immer eine bessere Situation als jetzt vorher. Aber wie gesagt, das Ganze ist komplexer und komplizierter, weil das natürlich abgewogen wird, welcher Familie wird die Wohnung zugeteilt.